Guten Morgen von meiner Seite. Freut mich, wieder mal das Wort weitergeben zu dürfen. Das, was man mir vorgegeben hat, Markus 1, die Verse 1 bis 11. Und ich möchte noch der Heidi danken für die Lieder, die schon ein kleiner Vorspann waren auf den Inhalt der Predigt. Ich lese uns Markus 1, 1 bis 11. Ich lese nach der Elberfelder Übersetzung Hüggeswagen. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme des Rufenden in der Wüste: Bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach: Es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich, und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jetzt passt's. Herr Jesus, du bist der Herr deiner Gemeinde. Du kennst uns alle, so wie wir hier vor dir sitzen. Du weißt, was jedem von uns bewegt. Hilf, Herr, dass dein Wort unsere Herzen bewegt, dass dein Geist in unser Leben spricht und uns zu deiner Ehre ermutigt und verändert. Rede du, Herr, uns zum Heil und dir zur Ehre. Amen. Ich habe unseren Text gegliedert. Zuerst mal eine Übersicht: Wer war Markus? Was charakterisiert sein Evangelium? Und der Anfang: des Evangelium, Jesus, der Christus, der Sohn Gottes. Und wie bereitet Gott seine Menschen vor? Durch Prophetie in der Wüste, durch seinen Propheten. Und der Gesalbte, seine Demut, seine Befähigung und seine Beglaubigung. Wer war Markus? Markus war wahrscheinlich der Jüngling, der bei der Gefangennahme Jesu im Garten Gethsemane, wie einst Josef in Ägypten vor der Frau des Potiphar, floh, indem er einfach seine Kleider losließ und nackt davonrannte. Das schildert er uns im Kapitel 14 seines Evangeliums. Dann sagt uns Paulus im Kolosserbrief: Markus war ein Neffe von Barnabas. Und nachdem in Apostelgeschichte 11, da wird uns eine Hungersnot geschildert in Jerusalem und Judäa, da beschließt die Gemeinde in Antiochia, eine Hilfeleistung nach Jerusalem zu schicken. Und sie macht das durch Barnabas und Paulus. Und als sie die Gabe überbracht haben und wieder zurückgehen nach Antiochia, da nehmen sie Markus mit. Zu Beginn der ersten Missionsreise, Apostelgeschichte 13, wird uns dann berichtet, dass Markus, Paulus und Barnabas begleitet auf der ersten Missionsreise, aber nur bis Perge. Dann dreht er um, reist zurück nach Jerusalem. Es wird uns nicht gesagt, warum. Er hat sie verlassen. Zu Beginn der zweiten Missionsreise wollte dann Barnabas dem Markus eine Chance geben und ihn wieder mitnehmen. Paulus lehnt das ab und sagt, der in Pamphylien von ihnen gegangen war und nicht mit ihnen zum Werk gekommen war, der ist ungeeignet, der ist unzuverlässig. Den nimmt er nicht mit. Das hat dann zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Barnabas und Paulus geführt. Paulus wählt sich dann Silas aus und macht sich mit ihm auf die Reise. Und der Barnabas reist mit Markus nach Zypern. Apostelgeschichte 15. Dann wird uns erzählt in Apostelgeschichte 12, Herodes Agrippa der Erste setzt Petrus gefangen, nachdem er vorher Jakobus, den Bruder des Johannes, getötet hat und das Wohlgefallen der Juden gefunden hat. Petrus in dem Gefängnis vom Herodes wird befreit in der Nacht vom Engel Gottes. Und Petrus geht als erstes zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus hat. Und man geht davon aus, dass der Petrus eine gute Bekanntschaft hatte zu der Mutter, zu der Maria von Markus. Und dass daraus sich der Umstand ergab, dass der Markus ein Begleiter von Petrus wurde. Und Petrus bestätigt das auch in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 13. Da schreibt er, es grüßt euch die Mitauserwählte, die Gemeinde in Rom und Markus, mein Sohn. Und der Einfluss von Petrus, der Mentor anscheinend von Markus wurde, war gut. Markus entwickelt sich geistlich zu einem reifen und befähigten Mitarbeiter. Das führt auch dazu, dass dann Paulus später ihn als einen sehr nützlichen Mitarbeiter an andere empfiehlt. Kolosser 4, Philemonbrief und der 2. Timotheusbrief. Allgemein wird angenommen, erstens, dass Markus unser Evangelium so um 50 bis 70 nach Christus in Rom geschrieben haben soll. Dass Markus auf jeden Fall vor dem Jahr 70 geschrieben haben muss, weil er nichts von der Zerstörung Jerusalems erwähnt. Wenn die Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus schon geschehen wäre, bevor er es schrieb, dann hätte er die Prophezeiung Jesu in Kapitel 13, als er von seinen Jüngern angesprochen wird, wow, was sind das für Gebäude? Und er dann sagt, ich sage euch, kein Stein bleibt hier auf dem anderen. Dann hätte er gesagt, das ist schon geschehen. Und drittens ist es so, dass das Markus-Evangelium mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Martyrium des Petrus geschrieben wurde und das war so um das Jahr 64. Ich gehe also davon aus, dass Markus unser Evangelium, geleitet von Gottes Geist, in Rom so um das Jahr 65 geschrieben haben wird. Markus kannte Jesus selbst nicht. Er hat deshalb aus seinen Erinnerungen die Predigten des Petrus verarbeitet. Das wird uns auch bestätigt von den frühen Kirchenvätern wie Papias, dem Bischof von Hierapolis, und Justin, dem Märtyrer, so um das Jahr 140. Was charakterisiert das Evangelium von Markus? Matthäus schreibt sein Evangelium in erster Linie an seine jüdischen Volksgenossen. Lukas richtet sich vorwiegend an uns Heiden. Und Markus schreibt sein Evangelium für die lateinisch sprechende Bevölkerung Roms, für die Gemeinde in Rom. Er schreibt mehr Lateinisch, hat wenig griechische und aramäische Wörter. Er erklärt das jüdische Brauchtum sehr ausführlich und zitiert wenig vom Alten Testament. Auf die Geburtsgeschichte Jesu und dessen Stammbaum verzichtet Markus ganz. Er erwähnt aber Simon von Kyrene, den Vater von Rufus, der das Kreuz Jesus nachtragen musste, Kapitel 15 in seinem Evangelium, und der der Gemeinde in Rom bekannt war, das berichtet uns Paulus in Römer 16. Und Markus betont die Demut Jesu. Er stellt dessen Dienst und Aufgabe heraus als leidender Knecht, für Gott die vollkommene Sühnung für viele zu erwirken. Und Markus zeigt, dass sich durch Jesu Dienst Jesaja 42, 1 auch erfüllt hat. Dort schreibt der Prophet: Siehe, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht hinausbringen zu den Nationen. Und der Erzählstil von Markus ist lebendig. Er betont die Taten und Wunder Jesu, weniger die Lehren und auch weniger die Streitgespräche Jesu mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Und dann geht er am Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Anfang des Evangeliums. Evangelium, gute Botschaft. Gute Nachricht, nicht irgendeine Nachricht vom Kaiser oder irgendeinem Regenten, der für sein Volk etwas Gutes tun will, sondern Evangelium, gute Botschaft, selbst von Gott. Weil Gott jetzt seine uralte Zusage von Vorbeginn der Schöpfung anfängt, jetzt einen entscheidenden Schritt vorwärts zu bringen. Er will jetzt sein Versprechen aus 1. Mose 3, 15: Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das will er jetzt erfüllen. Und um diese Erfüllung umzusetzen, wird er jetzt Mensch. Er wird jetzt zu diesem Lamm, mit dessen Fell er einst Adam und Eva begleitete, bevor er sie aus dem Paradies verwies. 1. Mose 3, 21. Mit dessen Blut er Israel einst aus Ägypten herausführte, geheiligt losgekauft hat. 2. Mose 12. Er würde jetzt als der Prophet kommen, den er Israel in 5. Mose 18 verheißen hat. Einen Prophet wie mich, sagt dort Mose. Und er öffnet auch uns Heiden damit die Tür für sein Heil. Seiner gesamten Schöpfung gibt er damit die Hoffnung auf Sühnung, dass sie aus Adams Fluch heraus jetzt erlöst wird. Er öffnet seinen vollkommenen Heilsplan, den er vor Anfang der Schöpfung für sich selbst festgelegt hat. Epheser 1, Vers 4. Und dieser Anfang des Evangeliums ist das Evangelium von Jesus. Jesus, Joshua, Jeshua, der Herr ist Rettung. Jesus, der menschliche Name Gottes, der menschgewordene Gott selbst, ist der Inhalt des von Markus verfassten Evangeliums. Er wird das von Markus beschriebene Evangelium in seiner Person als dienender Knecht für Gott den Vater, für Israel und auch für uns Heiden jetzt anfangen, in Erfüllung zu bringen. Und der Anfang dieses Evangeliums ist das Evangelium des Christus. Christus, Messias, der Gesalbte. Der Gesalbte Israels, der von Israel, von David her erwartete König, der von Ewigkeit her in alle Ewigkeit hinein auf dem Thron Davids in Jerusalem sitzen soll. 2. Samuel 7, 13, dort sagt Gott David zu: Der wird meinem Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums befestigen in Ewigkeit. Und Jeremia 33, 17 bestätigt dies. Denn so spricht der Herr: Nie soll es David an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Dieser Christus, Israels Messias, der wird für Israel das Reich aufrichten, der Gerechtigkeit und Freiheit. Und Markus verheißt am Beginn seines Evangeliums, nichts weniger. Diese Zusagen erfüllt jetzt Gott, fängt er jetzt an, ganz konkret für Israel anzubahnen. Und dieses Evangelium von Jesus, dem Christus, das ist das Evangelium von Gottes Sohn. Sohn Gottes, Jesus, der Christus, ist Sohn Gottes, ist Gott selbst. Er ist würdig, angebetet zu werden. Das sagt uns Hebräer 1, Vers 6. Wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Der Erstgeborene, der Erstrangige, der jetzt in die Welt eingeführt wird. Und selbst Satan, seinen Dämonen, ist klar, er ist der Herr. Sie erkennen ihn an. Jesus, der Christus Israels, wird von Markus identifiziert und vorgestellt für uns als der Jahwe, als der, der ist, der war und der sein wird. Der Herr über allem. Und das bestätigt wieder Hebräer 1, 1 bis 14. Dort wird uns Jesus als der Schöpfer, der alles erschaffen hat, vorgestellt. Er ist der, der auch wieder alles neu machen wird. Er ist der Ewige an sich. Er ist der, zu dem der Vater im Psalm 110 gesagt hat, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zu deinen Füßen gelegt habe. Und wer hätte das Recht, sich zu Gottes Rechten zu setzen, außer Gott selbst? Markus stellt uns also am Beginn seines Evangeliums, so wie später auch Johannes, vor, was der Inhalt seines Evangeliums ist, von wem er berichtet, von Gott selbst, von Israels Gesalbten, von dem der Mensch wurde. Und diese Vorbereitung seines Menschen, damit sie ihm jetzt würdig begegnen können, ihn würdig empfangen können, dazu nutzt er seine Prophetie. Johannes der Täufer beruft sich für seine Aufgabe auf Gottes Prophetie, auf Gottes Ankündigung. Vers 2, wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Und dann Vers 3, die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Johannes der Täufer, er beginnt Gottes Heil für seine Mitmenschen sichtbar zu machen, indem er darauf hinweist, wer er ist. Er zitiert Malachi 3, Vers 1, den letzten Propheten im Alten Bund, also seinen direkten Vorgänger. Aber er zitiert nur den ersten Teil dieses Verses in Kapitel 3, 1 in Malachi. Siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir her bereite. Den zweiten Teil dieses Verses, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht. Und der Herr des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Diesen zweiten Teil lässt er weg. Warum? Weil dieser zweite Teil bezieht sich auf das zweite Kommen des Herrn. Und danach zitiert er Jesaja 40, Vers 3. Stimme eines Rufenden in der Wüste. Bahn den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Johannes weist auf seinen Gott hin, der ihn autorisiert hat, sein Volk jetzt wachzurütteln, vorzubereiten auf die Ankunft des von ihm Gesandten, des verheißenen Sohnes aus der Linie Davids, Israels Messias, Israels König. Und damit war der, den Johannes ankündigt, nicht irgendwer, nicht irgendeine Autorität, sondern es war der Souverän, der absolute Herr seiner Schöpfung, der allein ewige Gott, Gott Israels von den Vätern her. Und Gott war im Begriff, seine Verheißung jetzt zu erfüllen, den zu schicken, der wie Mose sein Volk führen sollte. Und Johannes war damit der Herold, für den, den Gott schickt, den Gott jetzt seinem Volk schickt. Das heißt, Johannes war aufgefordert, sein Volk aufzurütteln, wach zu machen gegenüber Gott, dass sie sich prüfen, ihre Herzen gerade und eben zu machen, damit sie dem, der ihnen jetzt begegnen wird, würdig begegnen konnten. Johannes sollte seinen Mitmenschen helfen, sich im Licht Gottes zu erkennen, dass sie eben nicht diese Vollkommenheit hatten. Und er sollte in ihnen die Sehnsucht wecken zur Umkehr, dass sie ihrem Gott entsprechen wollten. Und diese Beauftragung Gottes an Johannes den Täufer, seinem Boten, unterstreicht Johannes die Würde und die Größe dessen, der jetzt zu Israel kommt. Und Johannes war in der Wüste. Johannes stellt sich der Aufgabe dort, wo der ist, für den er den Dienst zu tun hat. Er geht dahin, wo der Mensch ist, dem er dienen soll. Johannes geht in die Wüste. Wüste, das ist der Ort, an dem sich der von Gott gefallene Mensch seit dem Sündenfall begibt, ist. Er ist nicht mehr in der Harmonie mit seinem Schöpfer. Die Schönheit, die wir hatten vor dem Sündenfall, die wurde verloren, die ist zerstört, die ist zerbrochen. Wüste, dürr, trocken, dürftig. Das ist seitdem Gott den Menschen aus dem Paradies hinausgesetzt hat, der Ort, wo der mit Gott unversöhnte Mensch ist. Da sind wir, unsere Mitmenschen. Und unsere Schönheit, die ist, wie gesagt, zerstört. Und die Wüste am Jordan ist ein Bild Israels und für uns. Das ist unsere Realität. Und Gottes Vorbereitung läuft über seinen Propheten. Johannes, der Bote, mit ihm beugt sich Israels Gott tief zu seinem Volk. Er begibt sich an den Ort, wo sein Volk ist. Und Paulus beschreibt uns das in Philipper 2, Vers 6. Er entäußerte sich, er hat darauf verzichtet, Gott zu sein in seinem Menschsein, damit er uns erlösen kann, damit er uns gleich ist. Und damit unterstreicht Johannes den Ernst der Lage. Es war zerbrochen, brüchig, rau, kratzig, unharmonisch mit Gott. Und darauf weist er auch hin mit seiner spartanischen Lebensweise. Raue Kleidung, unfeine Kleidung, ungewöhnliche Speise. Johannes stellt sich mit seinem Äußeren zu seiner Aufgabe sichtbar. Er predigt seinen Mitmenschen die ihm von Gott über ihn offenbarte Wahrheit. Er zeigt seinem Volk, wie es vor seinem Gott steht. Er zeigt die Missstände auf. Er zeigt auf, was trennt. Und er weist hin auf den Weg, der den Menschen herausführen kann aus seinem Dilemma. Johannes sagt, was falsch ist, was zwischen Gott und dem Menschen, dem einzelnen Israeliten und vielleicht auch zwischen dir und ihm steht. Trennendes, Sünde zwischen Gott und dir zu erkennen, anzuerkennen, zu bekennen, zu beseitigen und zu lassen, Buße zu tun. Johannes bietet Seelsorge. Wie kommt der Mensch zur Erkenntnis seiner Sünde, des Falschen in seinem Leben? Wie bringe ich es vor meinen Gott, damit ich Vergebung bekomme? Wie zeige ich dann mir selbst und auch anderen, dass ich jetzt anders leben will? Wie lebe ich nach meiner Buße, nach meiner Umkehr, dass es diesem Gott entspricht? Und Johannes prüft die Ernsthaftigkeit der Bußfertigen, derer, die umkehren wollen. Äußerliche Bekenntnisse lehnt er ab. Er tauft nur die, die sich ernsthaft zu ihrer Sündhaftigkeit vor Gott bekennen. Und Johannes weist deutlich darauf hin, der nach mir kommt, der ist anders. Da ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Unbeschreibliche Differenz. Er betont die Größe, die Autorität und die absolute Souveränität dieses Messias, der jetzt kommt. Die Heiligkeit dessen, des Davidsohns. Und Johannes tauft mit Wasser. Der kommende Gott selbst wird mit seinem Heiligen Geist taufen. Taufe mit Wasser, abwaschen mit Wasser ist ein Zeichen. Taufe mit Gottes Heiligem Geist, das nimmt den Bußfertigen mit in den Tod hinein des für ihn gerichteten am Kreuz gestorbenen Messias. Das wandelt ihn um, das macht ihn neu, sein Herz. Das macht ihn seinem Gott entsprechend und macht ihn für Gott unverlierbar und setzt ihn zurück in den Zustand, den er hatte vor Adams Fall. Und Johannes weist letztlich Israel und auch uns darauf hin, Gottes Liebe zu seinem Volk Israel und zu dir und mir, zu seinem in seinem Bild geschaffenen Menschen, ist letztlich für uns unverstehbar. Dann richten wir den Blick auf den Gesalbten, seine Demut. Es geschieht das Unglaubliche, das selbst für Johannes Unverständliche, das wird in Matthäus 3 besser erklärt. Jesus von Nazareth aus Galiläa, der von Gott Gesandte, kommt zu Johannes in die Wüste an den Jordan und er lässt sich taufen. Er, Jesus der Christus, Israels Messias, der zweite Adam, wahrer Mensch und wahrer Gott, Römer 5, 1. Korinther 15, macht sich seinem gefallenen Menschen gleich, unbegreiflich. Er stellt sich damit unter die Anklage Gottes des Vaters für uns, zeigt damit an, ja, die menschliche Schuld ist für den Menschen selbst unbezahlbar, unfinanzierbar, wir können es nicht. Und er zeigt damit an, er selbst stellt sich unter diese Schuld für seinen Menschen, um sie vor Gott, seinem Vater, zu bezahlen, für uns. Letztlich alles aus Liebe zu seinem Menschen, zu seiner Schöpfung, weil er Gott ist und Gott bleibt. Und Gott selbst befähigt seinen Gesalbten. Der Vater im Himmel bekennt sich zu seinem menschgewordenen Sohn. Johannes sieht den Himmel zerrissen. Hat es Gott das Herz zerrissen? Wie er seinen Sohn sieht, wie er sich unter die Last stellt, sie sich auflädt, die Last, die er ihm hieß, sich auf sich zu nehmen und sie auf ewig wegzutragen. Da stellt sich Gott selbst zu ihm, zu seinem Sohn. Der Vater gab dem Sohn, dem Menschensohn, wie sich Jesus selbst bezeichnete, seinen Geist. Hat sich der Vater im Geist dort am Jordan mit seinem Sohn vereinigt? Hat sich da der Vater eins gemacht mit dem Sohn? Wurde dort am Jordan die Grundlage gelegt dafür, damit der Sohn am Kreuz sagen konnte, es ist vollbracht. Es ist wieder zurechtgerückt, was durch Adam verrückt wurde. Ich weiß es nicht, ich kann nur staunend anbeten über diese Realitäten. Und du? Und Gott beglaubigt seinen Sohn. Er bekennt sich für alle hörbar zu seinem Sohn und erfüllt damit auch Jesaja 42, 1. Du, mein Sohn, du bist vor mir, von Gott, dem Vater, selbst geliebt. Du bist der Geliebte. An dir habe ich, der Gott, der ich bin, wohlgefallen. Und sofort nach diesem existenziell so wichtigen Geschehen für uns treibt ihn dieser gerade vom Vater empfangene Geist in die Wüste. in die Bewährung genau dorthin, wo Adam einst versagte. Dort sollte, ja musste sich jetzt der Sohn bewähren. Und zusammengefasst für uns, Markus gibt uns am Beginn seines Evangeliums, wie auch Johannes später, einen Überblick über den Inhalt seines Evangeliums. Er bezeugt, es ist das Evangelium des Gottes Israels für Israel und uns Heiden. Er sagt uns, wer der ist, der Gottes Evangelium in die Tat umsetzen wird. Er begründet die Autorität dieses von Gott Gesandten. Und er begründet die Notwendigkeit des Evangeliums. Und er sagt uns, warum Johannes der Täufer so wichtig für uns ist. Er beschreibt, wie Johannes seinen Auftrag von der Schrift her für sich selbst begründet. Und er weist auf Johannes hin, oder er zeigt uns auf, wie Johannes auf den hinweist, der nach ihm kommt. Und wie dieser Gesandte von Gott autorisiert und bevollmächtigt wird. Gott Markus zeigt uns und seinem Volk, wie er sich von seinem Gott durch den Dienst von Johannes dem Täufer zum Empfang des verheißenen Messias vorbereiten soll und werden und kann. Ein Teil des Volkes hat sich damals Gottes Boten Johannes dem Täufer von ihm mahnen lassen. Viele sind zu ihm hinausgegangen, ganz Judäa und Jerusalem, hat seine Bußpredigt gehört. Matthäus und Lukas berichten uns jedoch, dass die geistige Elite nicht begeistert war von dieser Bußpredigt und ihre Bußbereitschaft war nicht sehr ausgeprägt. Johannes mahnt aber heftig und weist darauf hin, nicht Tradition ist es, was Gott sucht. Die Erkenntnis des eigenen Herzens, wie es vor Gott steht, das ist das, worauf es ankommt. Nur wer selbst in seiner Sündhaftigkeit sich vor Gott erkennt und Gottes Urteil in seinem Licht anerkennt, der hat eine Chance, dass ihm vergeben wird. Für den kommt dieser Kommende. Und wer bereut und es annimmt, den war Johannes bereit, im Jordan zu taufen. Ihm symbolisch vor Gott die Sünde abzuwaschen. Es ist umstritten, wann Israel die Wassertaufe für die Proselyten zur Beschneidung dazugenommen hat. Aber damit hat Israel den Heiden Symbole, also gezeigt, wie schlecht, wie unvollkommen Heiden sind, wie sündig. Wenn du als Heide zu Gott dazukommen willst, dann genügt Beschneidung nicht, dann brauchst du noch die Taufe, dann muss deine besondere Unreinheit abgewaschen werden, denn nur so kannst du dem Gott Israels zugeordnet werden, zum Volk hinzugefügt werden. Aber die Israeliten selbst, sie waren Israel, sie hatten den Bund, sie hatten die Väter, sie hatten die Verheißung. Und deshalb war Johannes Aufforderung an Israel, jetzt zur Taufe, zur Bußtaufe zu kommen, eine besondere Zumutung. Er zeigt, die Heiligkeit unseres Gottes erfordert mehr als den Ritus aus Opfer- und Zeremonialgesetz. Es ist die Herzensheiligkeit, die er sucht in uns. Und das ist auch die Frage an uns, an dich und mich. Haben wir uns, hast du dich unter dieses Evangelium gestellt? Hat uns Gottes Geist aufzeigen können, wie wir vor ihm stehen, unsere Sündhaftigkeit vor Gott, unsere Unvollkommenheit? Haben wir uns dadurch zum Kreuz treiben lassen? Haben wir dort am Kreuz Jesus unsere Schuld abgegeben, unsere Sünde gegeben, ihm unser Leben gegeben? Leben wir jetzt aus seiner unendlich liebenden und vergebenden Gnade. Können wir das, kannst du das für dich bejahen? Und wie gehen wir jetzt dann ganz praktisch in unserem Leben mit dieser neu gewonnenen Freiheit der Gnade um? Johannes der Täufer wusste sich von der Schrift, von Gottes Geist zu seinem Dienst befähigt und berufen. Er hat sich seiner Aufgabe angenommen und hat sie gelebt. Wissen auch wir uns von Gott gesandt? An unser Volk, an unsere Gesellschaft, an unsere Nachbarschaft, an den neben uns? Können auch wir uns wie Johannes auf die Schrift berufen? Ja, ich denke, uns gilt Apostelgeschichte 1,8. Dort sagt uns der Herr Jesus: Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und auch 2. Korinther 5,20 bestätigt unsere Berufung. So sind wir nun Gesandte für Christus. An Christi statt bitten wir: Lasst euch versöhnen mit Gott. Auch wir dürfen und sollen unseren Glauben leben und bekennen, bezeugen. Jeder von uns wurde bei seiner Bekehrung von Gottes Geist mit einer Gabe befähigt. Jeder kann bezeugen, dass er sein Leben Gott gegeben hat, dass ihm Sünde und Schuld seines Lebens vergeben ist. Ja, es stimmt, nicht jeder ist sprachbegabt in besonderer Weise, aber alle können wir reden. Und warum reden wir dann so wenig von dem, was wirklich wichtig ist, wichtig für unsere Mitmenschen? Lieben wir sie, die uns mehr oder weniger nahestehen? Wäre es nicht schön, wenn auch sie zur Erkenntnis der Wahrheit über sich kämen, wenn auch sie von der Rettung, die möglich ist, dass sie aus Gottes Gericht herausgenommen werden können, erfahren, wenn auch sie zu Gottes Ehre gerettet werden und mit uns die Ewigkeit bei ihm teilen würden? Dazu möchte ich uns ermutigen. Lassen wir uns von Gottes Geist dazu bewegen, die Liebe Gottes des Vaters anderen zu bezeugen. Helfen wir ihnen zu verstehen, was Sünde ist und was Sünde bewirkt. Erklären wir ihnen, was es heißt, dass das Evangelium wirklich alternativlos ist. Weisen wir sie darauf hin, auf den, der gesagt hat, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er gesagt hat, dass an ihm vorbei kein Weg zum Frieden mit Gott führt. Johannes 14,6. Freuen wir uns dann auch mit ihnen, wenn er in ihnen Wohnung genommen hat, wenn sie zum Heil in ihm gefunden haben. Ich weiß, einige sitzen hier, die sich wünschen, dass seine Gemeinde hier im Taubertal wächst. Könnte es sein, dass unser Herr Jesus auf uns wartet? Wartet, dass wir uns aufmachen, dass wir sein Evangelium selbst leben, weitersagen und anderen erklären, damit er durch uns andere herausrufen kann, seiner Gemeinde hinzufügen kann, dass Freudenfeste im Himmel gefeiert werden. Geschwister, liebt, lest, sagt sein Wort weiter und lasst uns das miteinander leben und tun. Unserem Herrn und Retter Jesus Christus zur Ehre. Herr Jesus, danke. Durch dich hat Gott der Vater sein Wort, seine Zusage an Israel und an uns, deine von dir in deinem Bild geschaffenen Menschen, erfüllt. Dein Wille ist es, dass alle Menschen zur Rettung in dir finden. Du baust deine Gemeinde hier mitten unter uns. Wecke in uns den Wunsch und mach uns willig, deinen Willen von dir in und durch uns gewirkt geschehen zu lassen, damit auch hier in unserer Stadt und in unserem Taubertal deine Gemeinde wächst. Herr, bewirke in uns Liebe zu dir und deinem Wort. Du weißt, Herr, nur dein Wirken in uns, dass wir das tun, was dich ehrt. Betont, Herr, ohne dich, deshalb, Herr, ohne dich können wir nichts tun. Amen.